Guten Morgen und schön, dass du wieder einschaltest und dabei bist. Ich möchte heute über Gebet mit uns sprechen. Gebet ist etwas total Wichtiges. Und jetzt nicht nur so irgendwie als Nebending und irgendwie, naja, ist halt auch wichtig, sondern es ist die Grundlage für eine Beziehung mit Gott. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist Dialog. Gebet bewirkt Wunder. Gebet verändert Umstände. Gebet verändert dich. Gebet verändert mich und Gebet verändert. Ich möchte mit einer Geschichte starten von Honi. Er lebt im 1. Jahrhundert vor Christus und es hat eine sehr, sehr lange Zeit nicht geregnet. Man wusste, wenn es jetzt nicht bald regnet, werden wir alle verhungern, weil die Ernte verdorrt. Das Problem wird jetzt aber nicht nur, dass es nicht regnete, sondern auch, dass das Volk seit über 400 Jahren keinen Propheten mehr hatte. Also 400 Jahre hat Gott nicht mehr zu ihm gesprochen, nicht mehr mit ihm kommuniziert, nicht mehr die Botschaft gebracht. Das bedeutet, die Leute wussten vom Hörensagen, dass es da einen Gott geben könnte, der Wunder getan hat, aber erlebt haben sie es selber nie. So ist das ganze Volk zu Honi gegangen und es war ein ziemlich exzentrischer Typ, weil er einfach sagte, ich glaube weiter an Gott, auch wenn ich ihn nicht erlebt habe, auch wenn Generationen vor mir ihn nicht erlebten, ich glaube daran. Und so standen ein paar tausend Leute vor diesem Honi und fragten ihn, ob er nicht beten könnte, dass es wieder regnet. Und ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn so ein paar tausend Leute vor mir stehen und sagen, hey, auf dein Gebet kommt es jetzt an. Spürst du diesen Druck? So nach dem Motto, heute musst du mal richtig abliefern. Heute darfst du es nicht verkacken. Was macht Toni? Er sagt, bevor ich bete, holt eure Passaöfen rein. Also, er gibt doch so ein bisschen an. Das waren Öfen, in denen das Passabrot vorbereitet wurde. Bringt die ins Haus, weil wenn es jetzt gleich schütten wird, werden sie kaputt gehen. Also bitte sorgt dafür, dass eure Sachen drin bleiben. Jetzt kann man denken, okay, Honi, es hat seit Monaten nicht geregnet, wir haben echt eine Dürre, aber wenn du sagst, hey, okay, alles klar. Und Honi betet zu Gott, dass es regnen soll und nichts passiert. Was für eine unangenehme Situation, oder? Kennst du das? Du hast gebetet und nichts ist passiert. Du betest und fragst und hat sich was verändert? Nö. In dieser Situation ist Honi. Und jetzt würden die meisten von uns sagen, nee, okay, dann bin ich raus. Aber nicht Honi. Er nimmt einen Stab, zieht einen Kreis in den Sand, stellt sich rein und sagt, ich werde den Kreis nicht mehr verlassen. Es sei denn, Gott, du lässt es regnen. Und er betet und es fängt an zu tröpfeln. Und wenn ich Honi wäre, ich würde ausrasten vor Freude. Ja, der Herr hat mein Gebet erhört. Aber er sagt, nee, warte mal Gott. Ich habe nicht für Tröpfchenregen gebetet. Ich habe für Regen gebetet, der unsere Wasservorräte auffüllt. Und unser Überleben sichert. Und er betet weiter und es fängt an zu schütten wie aus Kübeln. Aber auch das wird für Honi nicht das Richtige. Nicht um so einen Regen habe ich gebeten, der alles kaputt macht, sondern ich habe einen wohltuenden Regen erbeten, der uns versorgt und der uns richtig gut tut. Und dann regnet es genau im richtigen Regen. Das Volk kommt wieder zu Honi und sagt, es reicht, bitte, bitte nochmal, Gott soll aufhören, es regnen zu lassen, es ist genug. Ich weiß nicht, was der Punkt bei dir ist, wo du ein Wunder brauchst. Ob es die Jobsituation ist, ob es deine Familie ist, grundsätzlich Richtung für dein Leben, deine Gesundheit. Vielleicht ist es auch der Punkt, dass du schon jahrelang für deine Freunde und deine Familie betest, die Jesus nicht kennen und du sagst, hey, es braucht unbedingt ein Wunder. Vielleicht hast du gerade schon Jahre gebetet und bist eher frustriert, weil sich einfach nichts tut. Und es gibt eine zweite Geschichte, die mit so einem Kreis zu tun hat. Und die uns, glaube ich, hilft zu verstehen, wie Gebet funktioniert und was es bewirken kann. Das ist die Geschichte von Jericho. Jericho ist eine Festung gewesen, wo Gott seinem Volk schon vor 400 Jahren gesagt und zugesichert hat, dass sie das einmal einnehmen werden. Dafür haben 400 Jahre Leute gebetet und daran geglaubt, dass Gott es tun wird. Und jetzt kommt Josua mit seinen kampffähigen Männern an diese Stadt, dabei sie einzunehmen, bereit wie nie. Und er will sich von Gott die Strategie abholen. Gott, was ist deine Strategie? Wie sollen wir es machen? Feuerpfeile, Rammböcke, Wasser zu verabschneiden, belagern. Was machen wir? Hier ist ein riesiges Heer, bis in die Zähne bewaffnet, kampffähig ohne Ende. Die haben richtig, richtig Bock, jetzt loszulegen. Die sind bereit wie nie. Und das ist das, was Gott sagt. Josua 6. Da sprach der Herr zu Josua: Sieh, ich habe Jericho samt seiner Könige und seine Kriegsleute in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt herumgehen und tue so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag zieh 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Horn bläst und den Schall der Posaunen hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder, wo er gerade steht. Gott sagt zu Josua: Laufe 6 Tage mit allen kampffähigen Männern eine halbe Stunde um die Stadt, ohne zu kämpfen. Und ach ja, ihr sollt total still sein, kein Wort reden, nicht mit den Nachbarn schwätzen, gar nichts tun, einfach mucksmäuschenstill. Warum? Weil Gott hat es gesagt. Ich glaube, den Kampf, den die Soldaten kämpften, fand in ihrem Kopf statt. 6 Tage lang sind sie eine halbe Stunde pro Tag stumm um die Stadt herumgezogen. Eine ganze Ecke im Angesicht des Feindes. So drumherum zu laufen, schon zu hören, wie da oben auf der Stadtmauer die Feinde sind, zu sehen, wie groß die Stadtmauer doch ist und die Fragen, die dann unweigerlich kommen. Schaffen wir das eigentlich? Die Mauer ist aber ganz schön hoch und ganz schön groß. Aber was hat Gott nicht alles Geniales getan in der Vergangenheit? Aber kann er es auch noch heute tun? Die Frage ist, schaue ich auf meine Möglichkeiten oder schaue ich auf die Möglichkeiten Gottes? Schaue ich auf meine Möglichkeiten oder schaue ich auf die Möglichkeiten Gottes in meinem Leben? Aber es geht weiter im Text. Die sollen ja nicht nur 6-mal laufen, sondern auch die Bundeslade mitschleppen. Mit 7 Priestern und den Widerhörnern. Die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes und das Widerhorn als Symbol hin auf den Messias, auf Jesus, der kommen wird und der Errettung bringt. Warum ist das ein Unterschied? Wir haben manchmal Ziele in unserem Leben, als Menschen. Jesus, ich möchte in diesem Bereich gesund werden. Und wir beten das genauso. Ich erwarte von dir, dass du das und jenes tust und das sorgst, dass es lässt. Wir machen doch Folgendes. Wir stehen vor einem Problem und glauben, wenn ich alleine bete, und das habe ich ja schon getan, und es hat nicht funktioniert, dann fehlt mir offensichtlich die Kraft. Also kommen wir auf die Idee, wir holen noch mehr Leute dazu, und wir beten alle genau das Gleiche und dann setzen wir uns schon durch gegen Gott. So, wir beauftragen die ganze Kirche miteinander aufzustehen und zu beten und richtig Attacke zu machen. Und hey, dann werden wir da schon durchkommen und wir setzen uns schon durch. Dann kann Gott ja gar nicht anders. Das ist das gleiche Prinzip, als würde eines meiner Kinder zu mir kommen und fragen, ob es Süßigkeiten haben darf. Und ich sage nein, weil irgendwie die Zähne schon geputzt worden sind, nicht vom Essen, warum auch immer. Manchmal gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und es geht dann zu seinen Kollegen hin und holt alle zusammen und dann stellt sich so ein tobender Mob von 10, 15 Kleinzwergen vor mich hin und skandiert: Süßigkeiten, Süßigkeiten. Als würde das irgendetwas ändern, oder? Die Frage ist jetzt, was bedeutet es mit der Kraft Gottes in seiner Gegenwart die Kreise zu ziehen? Was ist der Unterschied zu beten? Und der Schlüssel zu einem gesunden Verständnis ist hier Matthäus 18, Vers 20, wo 2 oder 3, und jetzt kommt's, in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dort heißt es nicht, wenn 2 oder 3 im Namen von Toby Kuhns versammelt sind und das beten, was sein Anliegen ist, damit das Ziel durchgedrückt wird, wird es schon irgendwie funktionieren. Das ist etwas ganz anderes. Dort heißt es, wenn wir zusammenkommen, und damit ist Gebet gemeint, dann kommen wir im Namen Gottes zusammen, der unlimitiert ist, der allmächtig ist, der einen anderen Überblick, einen weiteren Blick hat, als ich den habe, als du ihn hast, der einen Plan hat für dein und für mein Leben. Und es heißt kurz vorher in Vers 19, wahrlich, ich sage euch, wenn 2 unter euch einig werden auf der Erde, worum sie bitten wollen, so soll es in ihm widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und das ist nicht das Übereinstimmungsprinzip nach dem Prinzip Süßigkeiten. Wir wollen aber alle, dass meine Kinder Süßigkeiten bekommen. sondern wir laufen unsere Kreise in der Gegenwart Gottes und fragen Jesus, was willst du jetzt eigentlich hier über meine Jericho tun? Was ist das, was dein Plan ist, wie der Sieg erlangt wird? Wie willst du den Sieg machen? Gott, was sind deine Gedanken? Und Gott sagt, komm in meine Gegenwart. Komm in meine Gegenwart. Die Bundeslade als Symbol der Gegenwart Gottes. Nimm sie mit, nimm die Gegenwart Gottes mit und laufe Kreise drumherum. Komm immer wieder zu mir. Der Gedanke, wenn wir sagen, lass uns gemeinsam für eine Sache einstehen, heißt nicht, wir reden alle das Gleiche nach, sondern wir begeben uns alle in die Gegenwart Gottes und beten um seinen Willen, um seine Sichtweise, um seine Gedanken, um seine Weise über das Problem, über die Herausforderung, über das, was jetzt gerade ansteht. Als die Jünger mal zu Jesus gegangen sind und fragten, wie sie beten sollen, und Jesus ihnen das Vaterunser gibt, heißt es darin, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was für eine Dynamik, die da drin steckt. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern Gottes Wille soll geschehen. Nicht ich bin der Mittelpunkt des Geschehens, Gott ist der Mittelpunkt. Was bedeutet es nun, um mein Jericho zu ziehen, in Kreisen mit der Gegenwart Gottes und mit Jesus an meiner Seite? Es bedeutet, ich begebe mich in die Gegenwart Gottes. Ich nehme seine Perspektive über meine Herausforderungen meines Lebens ein. Und das Geniale ist, Gott hat dem Volk zugesichert, dass sie die Stadt erobern werden. Und es geht dann weiter in Josua 6. Sie erhoben das Kriegsgeschrei und die Mauern fielen und sie nahmen die Stadt ein. Unser Problem ist, dass wir manchmal viel zu schnell aufgeben wollen. Da sind wir einen Kreis um unser Jericho gelaufen und es ist nichts passiert. Und dein Jericho ist vielleicht ein ganz anderes. Versorgung finanzieller Art, deine Familie, Arbeit, Krankheit, was auch immer. Und ich will jetzt auch nicht sagen, du musst so lange genug beten oder vielleicht das Richtige beten und fest genug dran glauben und das immer wieder sagen, dann wird es schon genauso passieren. Das heißt es nämlich nicht, in der Gegenwart Gottes unterwegs zu sein, sondern ihn zu fragen, Gott, wo ist dein Weg? Wie sieht dein Sieg über mein Jericho aus? Und dann kann es sein, dass deine Wünsche auch nicht erfüllt werden. Dann kann es sein, dass du für eine Sache gebetet hast und es passiert nicht. Wenn du aber mit Gott gegangen bist, wenn du in der Gegenwart Gottes läufst, wenn du ihn mit hineingenommen hast in deine Herausforderungen deines Lebens und es passiert nicht, wirst du trotzdem als Sieger vom Feld gehen. Weil es wird immer Veränderung in dir bewirken, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Gemeinschaft mit Gott wird dich immer verändern, wird deine Sichtweise, deine Denkweise, das, was du fühlst und empfindest, wird es verändern. Und du wirst siegreich vom Feld gehen. Es werden Herausforderungen in deinem Leben kommen. Vielleicht sind sie auch schon da. Situationen, wo du sagst, das schaffe ich nicht. Da bin ich schon so oft im Gebet dran gewesen und es passiert einfach nichts. Ich kann nicht mehr. Oder die Fragen, Gott, warum lässt du das zu? Warum passieren so viele Dinge, die ich nicht erklären kann und die einfach unfair sind? Und es werden auch Dinge geschehen, bei denen Gott nicht deinen Wunsch erfüllt. Und dann gibt es einen Bibelvers in Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht in Psalm 44, 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das, was hier der Psalmist beschreibt, das sind genau diese Situationen, wo wir ein Wunder brauchen. Wo Fragen auftauchen im Leben, wo Herausforderungen sind, wo wir einfach nicht weiter wissen, wo es vielleicht auch um Leben und Tod geht. Das ist doch eine Situation, wo du Wunder brauchst, oder? Aber dann spricht Römer weiter. Römer 8 ist in Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind die Wunder. Nicht aufgeben. Leute an die Seite holen, die mit dir in Gottes Gegenwart kommen und die Fühler ausstrecken hin zu dem, was Gott tun möchte in der Situation. Was ist dein Punkt, wo du sagst, da müsstest du dich neu herausfordern lassen, deinen Kreis zu ziehen? Wo sind die Punkte, wo du unbedingt ein Wunder brauchst? Wo brauchst du neue Hoffnung? Wo hast du vielleicht aufgehört, Kreise zu ziehen, aber es ist dran, wieder neue Kreise zu ziehen? Wo ist es wichtig, dass du Leute mit dazu holst und sagst, hey, ich kann nicht mehr, aber bitte, bitte bete mit. Lass uns gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen. Ich lade dich ein, dir diesen Moment zu nehmen, wo du in die Gegenwart Gottes kommst. Und das bedeutet nicht, irgendwie großen Trara zu machen, sondern es heißt einfach nur, die Zeit zu nehmen, Gott mal zu fragen und dann mal zuzuhören, was er sagt. Und ich möchte gerne noch für dich und mit dir beten. Und danach werden wir weiter Lobpreis machen und nutze doch diese Zeit, wo Musik läuft, wo Lieder gesungen werden, wo du ganz persönlich mit deinem Gott sprechen kannst. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns nicht im Stich lässt, dass du ein Gott bist, der ja nicht einfach nur irgendwelche abstrusen Ideen hat, sondern dass du ein Gott bist, der uns niemals verlässt, der in den Herausforderungen unseres Lebens, in den Kreisen, die wir ziehen, mit uns geht. Gott, der uns verändern möchte, der uns seinen Blickwinkel geben will. Herr, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der das gehört hat und der so viele Fragen hat in seinem Leben, so viele Gedanken, wo er sagt, hey, da müsste jetzt einfach was passieren und ich bete da schon so lange dafür oder vielleicht auch noch nie wirklich zu dir gesprochen und gebetet hat. Gott, ich bete darum, dass du Menschen begegnest und dass du in der Gegenwart eine Beziehung aufbaust. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der Beziehung ist. Der es liebt, Beziehung ist. Komm du,